Hallo, wir sind's wieder von Remix. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ja, es ist Ferienzeit. Jason hat Zeit. Ich bin krank. Ich habe keine Wahl. Also benutzen wir doch diese Möglichkeit und machen noch ein paar Remix-Folgen und heute wieder ein Interview. Wir freuen uns sehr. Und ja, ich bin Saphira und das ist...
Ich bin der Jason, wir müssen aber vorher noch einen kleinen Werbeblock starten.
Bist du denn sicher, dass die Folge läuft, bevor die Werbung abgelaufen ist?
Definitiv.
Okay, cool. Werbung, Freunde. Es steht ein besonderes Event uns bevor. Die Welteroberer und ihre härtesten Gegner treffen aufeinander. Man nennt dieses, ja, Mindblower. Es ist sehr lustig, wenn man dabei ein Video schneidet. Also genau, Böse Zungen heißt das Event. Hossa trifft Remix. Das wird der Wahnsinn. Wir haben schon lange an diesem Crossover, von diesem Crossover geträumt. Jetzt ist es endlich soweit. Man hat sich erbarmt, uns zu treffen, zu uns zu kommen in unser Düsseldorf. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und zwar am 6. März bei uns, Mai. 6. Mai, M-A-I, in Düsseldorf, bei Mosaik, in der Harcourtstraße. Kommt gerne großzügig vorbei, das ist ein Sonntag. Wir treffen uns nachmittags um 16 Uhr. Es gibt Kaffee und nette Leute und Jay und Goofy und das wird bestimmt sehr witzig. Ja, für Inhalt wollen wir noch nicht so viel verraten, aber das wird bestimmt cool, oder?
Ich hoffe doch. Ich denke schon. Das wird, glaube ich, ganz nett. Die Jungs sind ja gut drauf und wir auch und dann machen wir uns halt ganz schön, würde ich so sagen. Genau.
Ich wäre total für so ein Wahl des Coolness-Faktors. Ich finde, wir so als Underdogs haben eine echte Chance. Es ist so anstrengend, weil wir wieder nur ein Mikrofon haben und ich dann immer so vor mich selber rede, bis ich Jason dann nochmal das Mikro gebe für einen dummen Kommentar.
Ja, so, wir machen mal weiter. Wir haben heute einen super Hashtag und das hat damit zu tun, dass die Annika Rehorn heute zu Gast ist. Und der Hashtag der Woche wird sein normalsterblich. Applaus, Applaus.
Applaus, Applaus. Das, woran wir alle arbeiten.
Genau. Annika, magst du, also erstmal schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen? Hilfe, ich habe echt Wortfindungsschwierigkeiten.
Dabei hatte er nur ein halbes Bier. Und das Bier war ein Radler. Peinlich.
Es war ein Radler. Ja, hallo. Schön, da zu sein. Was soll ich denn zu mir sagen? Mein Name ist Annika Rehorn. Ich bin Pfarrerin von Beruf. Seit dem 01.01.2017 in einer schönen, wunderbaren Gemeinde am Stadtrand von Frankfurt in der Evangelischen Kirchengemeinde Oberstetten. Und was sonst noch so? Ich liebe meinen Job und mag auch andere Dinge.
Das ist hilfreich. Wir haben uns bei Emergent kennengelernt. Bist du, ich glaube, du bist schon auch so ein bisschen verbandelt mit da so ein paar Leuten.
Ja.
Was war da so dein Bezug?
Ich gehöre zu einem verhältnismäßig großen Clan der bei Emergent engagierten Menschen, die in Heidelberg Theologie studiert haben, relativ viele da aus dem Leitungsteam von Emergent oder einige, haben auch zur gleichen Zeit wie ich in Heidelberg studiert und unter anderem zum Beispiel der Arne, der mir schon früh von Emergent erzählt hat. Und dann bin ich irgendwann auch mal da mitgefahren und fand es sehr cool. Da trifft man immer sehr coole, inspirierende und unglaublich kluge Menschen. Von daher bin ich da jetzt seitdem immer gerne.
Ja, Also ich erinnere mich noch, als wir uns da kennengelernt haben, das war dann auch recht feuchtfröhlich so. Bis 4 Uhr, glaube ich, haben wir dann die Heidelberger Altstadt kennengelernt. Und
das ist so abgefahren. Jedes Mal, wenn ich mit zur Emergent komme, trinkt Jason überhaupt nichts und diskutiert die ganze Zeit und geht früh schlafen. Und ich muss dann unser Trinkgelüste hochhalten und mich als Einzige da betrinken. Das ist ja furchtbar.
Ja, jedenfalls, das waren sehr interessante Gespräche mit den Leuten da. Und da habe ich gedacht, okay, die Annika, die muss ich auf jeden Fall auch mal einladen zum Podcast.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du mich an dem Abend gefragt hast, warum so wenig landeskirchliche PfarrerInnen Podcasts machen. Und das hat mich damals sehr beschäftigt, die Frage, warum das wirklich so ist.
Hast du eine Antwort darauf gefunden?
Nee, irgendwie nicht so richtig. Also vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir immer die Tendenz haben zum völligen Überarbeitsein und dann selten so Zeit haben für so nette Gimmicks. Ich glaube, jeder Pfarrer, jede Pfarrerin hat so eine Liste, die gibt es bei mir auch auf dem Computer, an den Dingen, die ich unglaublich gerne machen würde, wo ich aber leider wenig Zeit für habe, weil wir in der Regel halt echt schon auf jeden Fall deutlich über 50 Stunden die Woche schieben und dann ist man irgendwie am Ende seines Tages, wenn man so die krassen Zeiten abgearbeitet hat, dann doch auch froh, dass man dann nichts mehr mit Theologie und Gemeinde irgendwie macht. Ja.
Das ist so abgefahren, weil das meint man ja gar nicht so unbedingt, dass PfarrerInnen auch so einen harten Job haben. So ähnlich wie man das bei Lehrern ja auch nicht meint, die immer so viel Urlaub haben. Das wäre eigentlich auch mal sehr interessant, über den Alltag eines PfarrerInnen zu reden. So.
Da kann ich auch stundenlang drüber sprechen. Zum Beispiel beim Thema Ferien, das ist immer total nett. Wir sind ja unter anderem, also zumindest in meiner Landeskirche auch, im Schuldienst. Ich habe 4 Stunden Lehrdeputat an der Schule und bin an der Grundschule und da ist immer total nett so vor den Ferien, gerade vor Oster- und Weihnachtsferien, wenn alle Lehrer so sagen so, oh, schöne Ferien, die haben wir uns so verdient und man selber sich denkt, geil, jetzt beginnt erst ungefähr das Hardcore-Life von mir. Ostern, bevor der richtig. Marathon, ja.
Stimmt, voll abgefahren. Gottesdienste
4 Tage.
Ja, das ist halt so krass, weil wir sind ja nicht landeskirchlich groß geworden und deswegen irgendwie ich zumindest überhaupt gar nicht so in dem Jahresrhythmus irgendwie drin und schneid das dann oft auch gar nicht mit, aber klar, macht ja total Sinn, ne? Ostern, Weihnachten und so, da ist ja immer viel los. Okay, wir schweifen ab, sorry.
Wir schweifen ab und das völlig zu Recht. Ja, als Pfarrerin hast du auch unter anderem mit Beerdigungen zu tun. Und wir werden heute ein bisschen über Tod und Sterben nachdenken. Und kannst du dich noch an deine erste Beerdigung erinnern?
Ja.
Wie war das?
Ja. Also wir reden von der ersten, die ich gemacht habe.
Genau, die du selber gemacht hast. Ja. Ja,
genau. Also nicht die erste, wo ich selber saß. Das war im Vikariat. Ja, Vikariat ist das, was bei den Lehrern das Referendariat ist. Also wir mussten auch nach der Uni 2 Jahre so in die praktische Ausbildung. Und da gehört es irgendwann dazu. Und das Thema Beerdigung, das ist dann so, dass man das quasi erst theoretisch und praktisch im Predigerseminar macht. Das ist ganz witzig, erzähle ich auch kurz, weil wir das da tatsächlich auch praktisch halt durchspielen. Weil gerade bei Beerdigung kommt super viel auch drauf an, wo stehe ich zum Beispiel am Grab und was mache ich dann und wie geht der Erdbruch und so. Das heißt, dass in dem Predigerseminar wir das halt komplett durchspielen und die da schon immer gesagt haben, die Nachbarn bis da irgendwie ständig Menschen im Garten beerdigt, weil wir das einfach mit komplettem Sarg, also natürlich leeren Sarg und so, aber im Predigerseminar üben, wie man das alles macht. Und die haben auch, ja, genau. Und die haben tatsächlich auch wie so ein Urnengrab, also sowohl Urne als auch Sarg üben wir da.
Dass der Sarg leer war?
Also wir haben da auch Aussegnungen geübt und da hat sich auch eine von uns dann reingelegt, weil da muss man ja tatsächlich den Leichnam auch anfassen und so. Und dann, es war schon, wir spielen das alles schon komplett durch.
Okay, der Beruf des Pfarrers steigt gerade in meinem Ansehen um 30 Prozentpunkte. Das ist der Knaller.
Wow! genau, und meine erste quasi komplett eigene Beerdigung, da war es dann so, dass mein Lehrpfarrer eben auch komplett mit dabei war. Und das, das weiß ich noch, da bin ich sonntags abends zum Beerdigungsgespräch hingegangen. Und es war eine ältere Frau, die ich da beerdigt habe. Von daher war es so, die war, glaube ich, über 90. Also man konnte von einem erfüllten Leben sprechen. Von daher war das da ganz gut. Und es war aber so, dass mein Lehrfahrer mir dann zurückgemeldet hat, dass man mir angesehen hat, dass ich sehr angespannt war und dass ich eigentlich nicht unbedingt so mittrauern müsste bei einer Beerdigung. Und das habe ich mir da danach sehr gemerkt, auch dieses, dass ich gar nicht so betroffen wirken muss, wie ich mich da vielleicht auch gefühlt habe. Aber sonst war die eigentlich Standard, würde ich sagen, normalsterblich.
Ist es denn heute noch so, dass sich das betrifft oder ist das...
Das ist ganz unterschiedlich. Ich sag mal, in der Regel, natürlich betrifft mich alles, weil man die Geschichten der Menschen ja im Vorfeld hört und so. Es ist aber so, dass ich natürlich, wenn ich eine Beerdigung mache, bin ich die Professionelle. So. Es ist nicht so, dass mich das emotional so berührt, wenn ich die Beerdigung mache, weil es ist ja schon auch irgendwie mein Job, sage ich mal. Und andersrum muss ich auch sagen, dass ich mit der Zeit so gelernt habe, dass ich finde Beerdigung auch was total Schönes. Also es ist gar nicht so, dass ich will die, wenn ich eine Beerdigung mache, will ich nicht die negativen Emotionen unterstützen, sondern ich habe zum Beispiel immer, oder meistens, wenn es die Situation es hergibt, habe ich eigentlich immer das, dass ich die Menschen in meiner Ansprache mindestens einmal zum Schmunzeln oder Lachen bringen möchte. Ich will gerne, dass man sich positiv an Menschen erinnert und an sein Leben und vielleicht an die witzigen Geschichten, die man miteinander teilt, und möchte gerne mehr Hoffnung vermitteln, als negative Emotionen zu unterstützen. Und deswegen ist es gar nicht so, dass es mich emotional runterzieht, eine Beerdigung. Aber klar, das kommt auch sehr auf die Geschichten drauf an. Alle Menschen sterben lebenssatt mit Mitte 90. Dann ist es ganz unterschiedlich. Ich habe auch schon, aber dann ist es nicht die Beerdigung, die mich so emotional berührt, sondern eher das Gespräch davor. Also wenn man zum Beerdigungsgespräch in eine Familie kommt und so, da gab es tatsächlich schon Gespräche, wo ich ein bisschen mitgeweint habe, wenn man da saß.
Du hast erzählt, es gibt wohl in Frankfurt diese Initiative Wohnzimmerweisheiten. Wohnzimmerweisheiten. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie bei TED. Erzähl mal kurz, was das ist. Und dann, du hast ja selber einen Talk gehalten. Einfach erstmal, was ist das?
Ja, das ist bestimmt witzig. Der Benji, der das erfunden hat, der freut sich jetzt vielleicht, wenn er das mal hört. Eigentlich ein Bekannter, ein Freund hat das für sich, der fand diese Idee mit den TED-Talks ganz cool, das doch mal für sich zu Hause zu organisieren. Und der hat ein Format quasi gemacht, wo er Menschen eingeladen hat zu sich nach Hause. Und jeder, der an dem Abend da war, musste oder durfte, je nachdem, wie man es nimmt, einen 5-Minuten-Vortrag halten, wie ein TED-Talk. Das ziemlich gut organisiert, dass dann immer nach 5 Minuten fadete eine Musik ein, sodass man auch nicht länger sprechen durfte. So kam bei manchen in die Bredouille. Und und die Menschen haben über ein Thema gesprochen, was sie selbst sich gut auskennen oder sie bewegt, aber es waren ganz unterschiedliche Sachen von beruflichen Dingen über irgendwie naturwissenschaftliche Themen, über ein Hobby oder sonst wie was. Und an dem Abend, wo ich da war, gab es 11 Vorträge. Und zwar super interessant, weil wir halt 11 Kurzvorträge über Themen gehört haben von Menschen, die sich mit dem Thema ganz gut auskennen oder einfach begeistert davon sind. Das war super. Und da habe ich einen TED-Talk gehalten zum Thema, warum es gut ist, über den Tod zu sprechen. Und der kam da ganz gut an bei den Menschen. Er war der Todesvortrag.
Der Todesvortrag. Ja. Oh Mann. Normalsterblich, Hashtag der Woche.
Also ich habe ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, Ich bin ja jetzt Bildungsreferentin und arbeite im Freiwilligendienst und ganz viele der Freiwilligen arbeiten halt in Altenheimen oder in Krankenhäusern, wie auch immer, und haben relativ viel auch so mit dem Tod zu tun. Und deswegen wünschen die sich ganz oft das Thema Tod und Trauer. Und wie ich schon gesagt habe, ich drücke mich immer sehr gerne vor diesem Thema, weil ich das irgendwie sehr schwierig finde, darüber zu sprechen und auch nicht weiß, wie man da irgendwie den Bezug zu findet. Wie kommt das, dass du da so entspannt und sogar gerne drüber redest?
Naja gut, ich glaube, es kommt bei mir natürlich daher, dass ich viel damit zu tun habe. Als Pfarrerin habe ich im Schnitt jede zweite Woche eine Beerdigung. Das heißt, es ist für mich völlig normal, dass ich mich viel darüber unterhalte, dass ich mit Bestattern zu tun habe, dass ich mit den Friedhofsarbeitern per Du bin und gut klarkomme. Und gleichzeitig ist es sozusagen das Phänomen, wie bei dir, ist das eigentlich, weswegen ich da auch zu meinem TED-Talk kam, dass ich, seitdem ich in dem Beruf bin, mir nochmal ganz krass aufgefallen ist, dass wir das Thema eigentlich oft ausblenden, so dass das gesellschaftlich eigentlich nicht mehr so besprochen wird und dass ich das als Fahrerin dadurch merke, dass wenn ich eben in Familien komme zu Beerdigungsgesprächen, dass es oft nicht so einfach ist, miteinander auch eine Beerdigung zu planen oder auch über diese Themen zu sprechen, weil während des Gesprächs klar wird, dass die Menschen nie über den Tod gesprochen haben, vor allen Dingen nie mit der Person, die gestorben ist. Das heißt, ganz viele Fragen sagen die, wissen wir nicht. Also, welche Musik soll denn gespielt werden? Keine Ahnung. Wie hat denn der Verstorbene über den Tod gedacht? Weiß man auch nicht. Und dass das die Angehörigen aber oft sehr belastet, merke ich. Also, dass das jetzt nichts ist, wo die sagen, naja, keine Ahnung, haben wir nie drüber gesprochen. Sondern, dass sie das in den Situationen sehr belastet, dass man nie darüber gesprochen hat. Und das finde ich total schade. Seitdem ist das so ein bisschen so, keine Ahnung, für mich eine innere Motivation, das Thema Tod wieder ein bisschen mehr ins Gespräch zu bringen. Und zwar zu Zeitpunkten, wo es nicht so emotional belastet ist. Weil ich immer sage, ja, wenn man erst über den Tod spricht, wenn ein naher Angehöriger gestorben ist, dann ist das Thema Tod halt super emotional. Und dann kann man eigentlich nicht mehr normal mit Leuten sprechen, weil dann immer jemand direkt in Tränen ausbricht, was ja auch total in Ordnung ist, aber es ist eigentlich schade, dass wir nur über das Thema Tod sprechen, wenn es einen so krass emotional betrifft.
Ja, wobei ich muss sagen, ich kann mich noch genau erinnern, wo meine Großeltern ihr Testament aufgesetzt haben. Und das ist schon viele Jahre her. Und ich weiß, dass ich überhaupt nicht drüber reden wollte. So, ich so, ja, okay, toll, gute Idee. Lass uns über was anderes reden. Weil mir das da schon schwer gefallen ist. Und meine Oma ist halt auch sehr herzkrank und hatte auch schon eine große OP hinter sich und Schwierigkeiten hier und da. Und ich merke, es ist mir, ich will da nicht drüber reden. Also ich will das auch wirklich irgendwie verdrängen. Das ist tatsächlich auch etwas, jetzt wo du das sagst, ne, klar, ich würde es total gerne wissen, was ihr irgendwie wichtig ist für ihre Beerdigung. So, ne? Und auch vorher drüber reden, auch was meinem Großvater wichtig wäre oder umgekehrt, einfach auch, um da schon eine Idee für Trauer und für Raum irgendwie zu haben. Aber irgendwie wehrt sich doch echt viel bei mir bei diesem Thema.
So. Aber warum ist das so?
Ich weiß es nicht. Ah, okay, ich lege mich jetzt auch sofort und denke drüber nach.
Nein. Nein, weil es ja eigentlich, ich sag immer, es ist eigentlich eine Chance, jetzt mit dem Menschen drüber zu sprechen, eben wo man noch gesund ist und der Tod noch nicht ganz so nah. Ich glaube, dass den Abschied später mal auch leichter macht. Also zum Beispiel, wenn man mit Menschen auch tatsächlich über ihre Hoffnungsbilder spricht oder spricht, ja, mal die Großeltern fragt, was denkst du denn, was passiert nach dem Tod? Ich glaube, dass das einem selber viel gibt, wenn es tatsächlich so weit ist, dass...
Ja, okay, das kann ich meine Großeltern wirklich nicht fragen. Weil okay. Dann würde mein Opa sowas fragen wie, Kind, bist du dir sicher, dass wir uns im Himmel sehen? Aber das kann ich nicht bringen. Nein, aber ja, total wichtig. Ich mache nur schlechte Witze. Ich sage ja, dieses Thema nimmt mich wirklich mit. Nee, eigentlich total wichtig und da muss ich jetzt gerade mal sagen, ich möchte gerne She's a Rebel auf meiner Beerdigung haben von Green Day. und dass du meine Patientenverfügung übernimmst, Jason. Okay, gut.
Wie das Jason deine Patientenverfügung übernimmt, mach das nicht.
Warum nicht?
Das ist ganz, ich hatte das einmal bisher schon, dass quasi eine Person recht plötzlich verstorben ist und die der Ehepartner entscheiden musste darüber, ob die Kinder abgestellt werden. Das war ein ganz emotionales, also ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo ich dazu kam, warst du, sie hatte es entschieden, die Ehefrau, aber das war echt krass, da haben wir lange drüber gesprochen. Das ist für jemand anderen, das entscheiden zu müssen, ist echt eine ganz schöne Aufgabe. Also entscheide es lieber für dich und
ach so,
mach die
Patienten selber. Ach so, ich kann das selber verfügen und sagen, hier, stell genau, ab den ja. Kram. Ich dachte immer, genau. Das müsste jemand anders dann noch machen.
Nein.
Verdammt, ich habe auch wirklich keine Ahnung.
Du kannst das selber, das ist so, ne, auch Organspendeausweis ist gut. Das ist auch schwierig für Angehörige, das entscheiden zu müssen, ob da was verwendet werden darf. Wenn das,
ja, deswegen komme ich da nämlich drauf, weil da muss man ja auch einen Verwandten oder irgendeine Person angeben, die das bezeugt. Habe ich dich übrigens wirklich angegeben, aber wir hatten auch mal drüber gesprochen.
Und jetzt das ganze Internet.
Ja, oh, what? Aber
kriegt er halt meine Leber. Und aber, noch einen tiefen Schluck rum, haha.
Ist ja was anderes, jemanden anzugeben, der das bezeugt oder bestätigen kann, als dass du es trotzdem selber entscheidest. Also eine Patientenverfügung machst, wo du selber sagst, ab welchem Zeitpunkt keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr gemacht werden sollen oder genau Geräte abgestellt. Das kannst du selber eben alles aufschreiben und dann wissen die Angehörigen dann, das ist so und die Ärzte.
Ja, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Also ich habe vor ein oder zwei Tagen eine Doku über den Stephen Hawking gesehen. Und bei dem war das ja so, dass der irgendwie ein paar Jahre vor seinem Tod schon mal klinisch tot oder irgendwie zumindest nur noch mit Maschinen am Leben gehalten wurde. Und seine Frau musste eben die Entscheidung treffen, Maschinen abstellen, ja, nein. Und hat dann eben gesagt, nein. Und der hat später noch ein paar Jahre weitergelebt. Ne? Das ist echt nicht so ohne, das stimmt schon. Tja.
Ja, also wie gesagt, ich hatte es bisher einmal, diese Situation, dass das echt Thema war. Und da ja, Frau sehr schwer gefallen ist. Und,
ja. Du hast in deinem Talk, in deinem TED-Talk, den durfte ich ja schon lesen, da hattest du schon so ein paar Dinge aufgeschrieben, wo sich Leute Gedanken drüber machen könnten, aber sich in der Regel nicht drüber Gedanken machen. Magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Worüber sollte man sich vorher Gedanken machen? Oder was sind Dinge, die man schon klären kann?
Ja. Wobei ich an der Stelle nochmal betonen will, dass tatsächlich meine These nicht nur ist, sich darüber Gedanken zu machen, sondern meine Bitte ist, mit seinen Liebsten darüber zu sprechen. Weil sich selbst Gedanken darüber machen, das hilft ja nicht so viel, wenn man es nicht weiter sagt. Soll ich die alle? Ich hab so einen ganzen Weg.
Zieh durch.
TED-Talk quasi so, wir fangen mal vorne an und dann sehen wir, wo wir landen. Wir
können ja zwischendurch einhaken, wenn uns was Dummes einfällt oder so, keine Ahnung.
Im Prinzip waren wir schon bei den ersten Sachen, dass ich gesagt habe, dass es eigentlich als erstes mal gut ist, eben eine Patientenverfügung, Organspendeausweis, sich darüber Gedanken zu machen und das auch festzulegen. Dass sozusagen, wenn der Tod, das hatte ich, glaube ich, unter dem Thema, wenn der Tod naht. Und dann dann war so das Zweite, dass wenn der Tod tatsächlich eintritt, dass ganz viele Leute zum Beispiel nicht wissen, dass man eine Leiche nicht direkt abholen lassen muss. Dass das natürlich auch was ist, wo man irgendwie mal Gedanken drüber machen kann und sollte. Die Frage danach, wie möchte ich mich gerne von einem nahen Angehörigen verabschieden, eventuell auch tatsächlich eben noch von dem Körper, von dem Leichnam. In Deutschland darf ein Leichnam bis zu 36 Stunden zu Hause aufbewahrt werden, bevor der Bestatter ihn abholen muss. Das ist natürlich lang, das sind anderthalb Tage. Das habe ich bisher nur einmal erlebt, dass tatsächlich eine Familie über Nacht einen Leichnam auch noch da behalten hat, zu Hause. Ich habe es sonst zum Beispiel bei meinen eigenen Großeltern erlebt, dass wir eine Aussegnungsfeier noch quasi mit eben der Person, mit dem Körper in uns so eine kleine Andacht gefeiert haben. Ich habe selber auch schon öfter gemacht, mich mit der Familie quasi dann getroffen, ein paar Stunden nach dem Tod und man einfach die Leiche nochmal so, ja, auch irgendwie nochmal ein bisschen schön hinlegt im Prinzip und den Körper wirklich aussegnet. Also sozusagen ich als Pfarrerin wirklich die Hände auflege und den Körper so für den Weg durch den Tod segne. Das ist zum Beispiel was früher mehr Tradition war, das ist sehr verloren gegangen, dass das viele Leute nicht machen, sondern für ganz viele ist das heutzutage, glaube ich, so, jemand ist gestorben, dann muss die Leiche irgendwie weg, wir müssen als ersten Bestatter anrufen. Was tatsächlich faktisch in Krankenhäusern auch oft so ist.
Ist es so, dass die Leute das nicht aushalten können, wenn dann eine Leiche liegt?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also Leute gehen ganz unterschiedlich mit Leichen und das ist auch nicht für jeden was, da nochmal von Abschied zu nehmen und vielleicht die Person nochmal zu berühren und so. Das ist für Menschen ganz unterschiedlich, glaube ich, damit umgehen. Und es ist eben so, dass gerade wenn Menschen in Krankenhäusern sterben, Krankenhäuser haben ihre eigenen Zeitschedules quasi, dass es da auch einfach früher, also die halten selten ein Zimmer dann noch für einen Tag lang frei quasi so. Aber in Hospizen, in Altenheimen geht das in der Regel.
Also 36 Stunden ist es quasi easy, eine Leiche bei sich zu Hause rumliegen zu haben.
Mhm. Okay. Man muss den Arzt verständigen direkt, wenn der Tod eintritt. Also ich glaube, du musst mit der Kripo zu tun haben, wenn du nach 36 Stunden sagst, meine Oma ist, glaube ich, gestorben.
Ja, genau, das wäre nämlich jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, so rein praktisch, wenn so irgendjemand so tot ist, dachte ich, müsste man tatsächlich auch irgendwie, muss auch jemand den Tod irgendwie bestätigen oder
gucken, genau, ob da noch irgendwie... Genau, du musst einen Arzt anrufen sofort.
Also er 112 quasi anrufen.
Ja, genau. Oder, also ich sag mal, ja, wenn es in so familiäreren Situationen, ich bin ja hier eher auf dem Dorf, da kann man auch einen Hausarzt anrufen, aber ja.
Okay, und der kommt dann quasi vorbei und bestätigt den Tod und sagt, ja, okay, kann man jetzt auch nichts mehr machen quasi oder auch nicht. Und dann habe ich irgendwie Zeit quasi mir zu überlegen, wann möchte ich die Leiche abgeholt haben und das läuft quasi dann über ein Bestattungsunternehmen.
Genau, ja.
Okay.
Genau. Ja. Man hat Zeit eben zu überlegen, wen will ich von den nahen Angehörigen oder Freunden anrufen und ihnen die Möglichkeit geben, sich von der Person, wie sie hier gestorben ist oder hier in ihrem Bett oder auf dem Sofa oder so, tatsächlich da noch zu verabschieden.
Aber gibt es nicht auch sowas wie eine Aufbahrung oder sowas?
Ja, gibt es auch. Man kann quasi das, so einen Abschied von der Leiche, auch beim Bestatter machen. Mhm. Das gibt es da oft die Möglichkeit. So, jetzt ich persönlich würde halt sagen, das ist halt nochmal eine ganz andere Situation, ne? Also ich meine, da bist du halt in der Leichenhalle beim Bestatter. Und ich habe das, also ich bin da auch der Typ für, aber ich habe das immer, diese Aussegnung quasi zu Hause oder an dem Ort, wo die Person gestorben ist, im Hospiz oder so, als total schön erlebt, weil man da tatsächlich irgendwie Abschied nimmt, so ja, wie die Person gestorben ist oder man sie erinnert, auch so in den letzten Tagen.
Ja, ich finde, das klingt auch schön. Ich brauche nur so ein paar technische Details, weil ich das wirklich sehr interessant finde. Und ja, so wird das Mikro, okay, nimm's halt.
Du hast jetzt schon mehrfach gesagt Aussegnung. Den Begriff kannte ich jetzt so nur von Missionaren, die ausgesegnet werden. Was meint das in dem Zusammenhang? Wer wird da gesegnet und was ist die Idee dahinter?
Habe ich doch schon eben kurz erwähnt.
Spule ich nochmal eben zurück.
Die anderen können das machen. Genau, das ist quasi eine kurze Andacht, eben mit nahen Angehörigen. Ich habe schon im Krankenhaus, im Hospiz oder eben zu Hause, dort, wo die Person gestorben ist. Und es wird eben der Körper ausgesegnet. Ja, der Körper, der Leichnam quasi. Ja. Und, ich als Pfarrerin lege wirklich die, also sozusagen in dem Mittelteil von dieser Andacht wirklich die Hände auf und segne eben für den Weg durch den Tod. Es gibt eine schon einen ziemlich alten Aussegnungssegen, der dann immer gesprochen wird. Und ansonsten drumherum, ja, gibt es eben Gebete oder auch die Möglichkeit, dass Angehörige irgendwie ein Segenswort oder Verabschiedung sprechen oder vielleicht eine Erinnerung teilen. bei meiner Familie jetzt, die sind alle sehr musikalisch, da haben wir auch tatsächlich irgendwie gesungen zum Beispiel. Es ist einfach eine kurze Andachtsfeier, wirklich im Angesicht des Todes quasi so.
Da waren, glaube ich, noch ein paar mehr Punkte, oder?
Ja, an 9 und wir sind erst bei 2. Das Interessante ist, das habe ich alles in 5 Minuten geschafft bei dem TED-Talk. Ich weiß auch nicht genau, wie.
Ja, das kannst du bei uns knicken.
Ja. Genau, dann ist, danach quasi tatsächlich, wenn man dann den Bestatter angerufen hat und so, ist das, was man mit dem Bestatter sprechen muss und das, was es halt tatsächlich gut ist, mit seinen Angehörigen mal vorher zu besprechen, was aber auch da einige Leute zumindest noch machen, die Frage danach, wie man eigentlich bestattet werden möchte. Da gibt es ja doch auch in Deutschland gewisse Variationen mittlerweile, dass was wir Erdbestattet nennen, ist quasi eine Bestattung im Sarg, eine Erdbestattung muss innerhalb von 10 Tagen in Deutschland passieren, weil da ja die Leiche quasi im Sarg liegt. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, sich verbrennen oder den Körper zu verbrennen und eine Urnenbeisetzung zu machen. Und da gibt es dann auch verschiedene quasi Grabvarianten. Also bei einer Urnenbeisetzung kann man eben so ein, sag mal, normales Grab mit einem Grabstein, oder man kann so ein Wiesengrab nehmen auf dem Friedhof, oder es gibt Urnenwände auch auf manchen Friedhöfen. Es gibt aber auch bei Urne ein bisschen mehr Varianten. In Deutschland haben wir ja den Friedhofszwang, also man darf nichts mit nach Hause nehmen oder so, wie in anderen Ländern. Aber bei einer Urne gibt es auch mittlerweile Friedwälder. Das sind Waldstücke, die sind gar nicht so erkennbar eigentlich als Friedhöfe. Die sind auch nicht unbedingt umzäunt. Nee, sind eigentlich nie umzäunt. Sondern ist ein Waldstück, wo man eben an einem Baum die Urne beisetzt. Und dann hängen kleine Plaketten an dem Baum. Also man sieht das auch beim Durchlaufen gar nicht unbedingt, dass man in einem Friedwald ist. Also da hängen dann schon irgendwo Schilder. Man merkt das, glaube ich, schon irgendwann. Aber sonst ist das eigentlich wie ein normaler Wald. Und da ist die Urne auch so recycelbar. Also innerhalb von 4 Wochen ist man quasi in den waldbiologischen Kreislauf aufgenommen.
Das finde ich voll schön. Es gibt in anderen Ländern, glaube ich, sogar die Möglichkeit, wo man mit Samen quasi vergraben lassen kann, dass aus einem selber auch der Baum wächst. Das finde ich irgendwie auch schön.
Ja.
Aber auch diese Friedwälder, das finde ich, klingt richtig schön. Es hat irgendwie auch was sehr Verbundenes nochmal. Das
glaube
ich sehr.
Ja, was da halt. Und man kann sich noch ins Meer streuen lassen. Das geht in Deutschland auch. Was bei diesen Sachen halt tatsächlich die Fragen sind, wo es eben auch wirklich viel drauf ankommt, auf die Hinterbliebenen quasi, ist die Frage danach, wollen wir einen bestimmten Ort haben, wo wir uns da halt auch nochmal an die Person erinnern. Also bei Friedwäldern ist es halt eben, da gibt es halt dann keinen Grabstein und man darf da auch nichts hinterlassen, eben weil es ganz natürlich ist, da darf man auch keine Blumenkränze oder so dann dahin tun. Also für alle Personen, die das so ein bisschen brauchen, auch auf den Friedhof zu gehen, regelmäßig und da irgendwie einen Grabstein zu sehen und sich an die Person zu erinnern, ist es dann gar nicht so einfach. Also bei der Frage der Bestattungsform geht es, glaube ich, schon auch zu überlegen, sozusagen, wer bleibt zurück und möchte in welcher Form da irgendwie auch dran denken. Andersrum ist es für viele auch gerade ein Grund, in Friedwald oder ein Wiesengrab zu machen, weil sie sagen, es gibt niemanden, der das Grab pflegen kann oder möchte. So. Da sagen ganz viele Leute, sagen mir in Gesprächen, sie wollen keine Arbeit machen. Sie wollen nicht Arbeit machen, wenn sie gestorben sind.
So. Das ist auch interessant irgendwie.
Mhm.
Also ich fand das mit der Mehrvariante ja, also einerseits cool, andererseits auch ein bisschen creepy, so nach dem Motto, jedes Mal, wenn die Angehörigen dann zum Meer fahren, können sie an dich denken und jedes Mal, wenn sie im Meer schwimmen und irgendwas runterschlucken, dann können sie sich auch ihren Teil denken. Naja, keine Ahnung. Ja, aber stimmt, da macht man sich so eigentlich nicht Gedanken drüber, ne?
Doch, also Ich habe schon gesagt, ich habe immer spannender gefunden, mir Gedanken über Beerdigungen als über Hochzeiten zu machen. Okay, creepy, whatever. Und ich fand das immer cool. Also ich im Sinne von, mir war schon ganz früh klar, ich möchte eigentlich auf jeden Fall verbrannt werden und ich möchte auf jeden Fall auch sehr naturverbunden halt vergraben werden. Als ich dann das mit dem Baum gehört habe, fand ich das total cool und habe überlegt, okay, wie kann ich das in Deutschland machen? Da wusste ich das von den Friedwäldern noch nicht, weil das fände ich richtig schön, weil ich sowas voll mag, weil das irgendwie auch meiner Theologie irgendwie der Verbundenheit total entspricht und das wieder einkehrend in den Kreislauf und so. Deswegen finde ich das total schön und auch so von meiner Persönlichkeit, wobei es da ja nicht so sehr drum geht oder so, ich auch nicht viel schöner finde, durch den Wald zu gehen und einen Baum zu sehen, als einen Grabstein zu haben. Nicht, dass ich Friedhöfe nicht auch schön finde und das irgendwie auch besonders finde, da drüber zu spazieren, aber so ich für mich persönlich finde diese Waldvariante total toll.
Check. Ja.
Hör gut zu.
Also, das Papier haben wir auf jeden Fall geplant am Ende des Tages, sag ich mal. Ja.
Okay, next point.
Ja, der nächste Part ist dann tatsächlich über die Beerdigung Gedanken zu machen und darüber mal zu sprechen. Das ist die Erfahrung, mit der ich ja angefangen habe. Das ist dann immer der Teil, wo ich ins Spiel komme. Also ich werde in der Regel vom Bestatter eben angerufen, dass jemand gestorben ist und kriege die Kontaktdaten. Und dann kontaktiere ich die Angehörigen und fahre dahin. Und das sind eben die Gespräche, die einerseits zum Ziel haben, eben die Beerdigung miteinander zu planen, wo eben auch so ganz mehr manchmal praktische Dinge geklärt werden, eben wie eine Musikauswahl oder die Frage danach, soll selber gesungen werden, also selber auch als Gemeinde singen oder nicht, das ist auch ganz unterschiedlich, manche sagen, da kriegt niemand einen Ton raus und manche sagen, das ist total tröstlich für uns, auch live zu singen und nicht, dass sozusagen nur vom Band gespielt wird. Und die Frage nach Blumenschmuck und nach irgendwie sowas, wo, also spätestens da ist bei den meisten Leuten so, dass sie gesagt haben, oder hat noch nie jemand drüber gesprochen, wie die Beerdigung sein soll oder welche Lieder und welche Gebete oder ob es ein Bibelfest gab, der jemanden begleitet hat. Ich suche zu jeder Bestattung einen Vers aus. Also wenn er mir nicht quasi vor die Füße fällt. Also ich frage das auch manchmal, wenn ich weiß, dass es irgendwie sehr gläubige Personen waren, ob es einen Bibelvers gibt, den die Person begleitet hat. So durchs Leben, das gibt es manchmal, aber ganz oft suche ich aus. Und das Zweite, worüber es dann eben ganz lang geht, ist über das Leben. Also, dass ich einfach Fragen stelle und daraus ja dann eine Ansprache mache. Und da merke ich aber auch, dass viele Angehörige so ein bisschen überfordert sind, weil sie sich die Frage stellen, wie würde die Person gerne erinnert werden? So. Und auch darüber ist eigentlich schön, mal miteinander zu sprechen. Ne? Irgendwie, wie will ich gerne in Erinnerung bleiben bei den Leuten? Und das auch mal zu sagen und eben daraus was zu machen. Ich bin kein großer Fan von Lebensläufe, Vorlesen, irgendwie die biografischen Daten. Da denke ich immer so, das wissen die meisten, die vor mir sitzen, besser als ich. Oder das ist ja nicht das, was jetzt irgendwie so relevant ist. Das sind oft, dass ich irgendwie probiere, ja, die Person in der Persönlichkeit noch ein bisschen mal wieder nachzuzeichnen. Und das ist halt manchmal leichter, manchmal schwerer. Und da eben einen Bibelvers zu finden, der dann wie so eine Folie, stelle ich mir mal vor, lege ich den so oben drüber als quasi auch Hoffnungsbild, dass das Leben, was wir so jetzt kannten und zu Ende ist, nicht der Punkt ist, dass es damit nicht aufhört. So. Und ich glaube, das wäre super cool, wenn ich da mal jemanden treffe, die irgendwie sagen, boah, wir haben uns voll lang drüber unterhalten, wie die Person erinnert werden will und was für Hoffnungsbilder sie hat und wie sie sich vorstellt, was nach dem Tod passiert und so. Das ist aber leider selten, dass die Angehörigen das wissen oder mal drüber gesprochen haben. Ja.
Ich musste gerade husten. Also ich glaube, da reden wirklich nicht so wahnsinnig viele Leute drüber. Ich habe vor kurzem ein Interview mit dem Philipp Möller gehört, Klammer auf. Das hat auch was mit dem Podcast zu tun, Klammer zu. Und der hat so ein bisschen raushängen lassen an verschiedenen Stellen, dass, weißt du, wenn der Tod eben durch ist, dann gibt es da auch nicht mehr viel zu erinnern und so weiter. Also so eine sehr, sehr nüchterne. Also meine Frage wäre, begegnet dir das auch, dass Leute da sehr kurz angebunden sind, so will ich es mal nennen?
Manchmal schon. Das verändert sich oft im Laufe des Gesprächs. Also ich habe es schon erlebt, dass sie zum Anfang des Gesprächs so ein bisschen, naja, was soll man sagen, war halt so und so 3 bis 4 Stichworte und dann so, ja, mehr gibt's jetzt eigentlich nicht und jetzt ist das halt so, also genau, eher so ein bisschen nüchterne Betrachtung und klar, ich habe so ein paar Fragen, die ich öfter stelle, bei so Gesprächen, und dann ist es aber meistens so, dass das ist in Seelsorge ganz oft so, dass meistens, wenn man dann irgendwie das Gefühl gibt, ja, okay, dann ist es halt so, dann mache ich da irgendwie was draus, dass dann ganz oft aber noch so die Geschichten kommen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass ich habe so ein Notizbuch, wo ich mir dann immer Notizen mache, damit ich eben zu Hause die Antwort dazu schreiben kann. Ganz oft, wenn ich das zuklappe und schon weggesteckt habe, dann erzählen die Leute nebenbei noch Geschichten, oh, die Oma hätte jetzt das gesagt oder der Opa, oh, kannst du dich noch erinnern, der hat das immer so und so gemacht und dann werden so die kleinen Geschichten erzählt, weil die Menschen das Gefühl haben, dass das ja nicht so relevant ist. Also die fragen sich halt tatsächlich, wenn ich halt so da sitze, so dieses, was ist denn relevant für jetzt so eine Fahrerin zu wissen und da fällt dir nicht so viel ein. Dann so im Laufe der Zeit fangen die oft an, noch so Geschichten zu erzählen und ich finde immer das gerade relevant. Eben so diese kleinen Geschichten, die tatsächlich was von der Person erzählen. Und vorhin schon meinte, wo man vielleicht im Nachhinein nochmal so drüber schmunzelt und sich so denkt, ah ja, witzig, das hat die immer so gemacht. Oder der hatte da und da seine Macke. Und das finde ich eigentlich die relevanten Geschichten und eben nicht die berufliche Laufbahn oder so. Was ich natürlich trotzdem auch erwähne. Also das prägt eine Person auch. Aber genau.
Ja, ich denke halt.
Von daher, ja, ganz, also es ist auf jeden Fall ganz, ganz unterschiedlich. Aber ja.
Ja. Also ich finde, sehe das halt eben auch so, dass auf diese kleinen Sachen, die einen persönlich so sehr ausmachen, irgendwie auch das ist, woran man sich irgendwie so doll erinnert. Und ja, die genau. Einen auch nochmal viel tiefer irgendwie beschreiben. So, das ist echt schön. Ah. Okay. Ja, so will den nächsten Punkt.
Was redet er? Ich kann ihn nicht hören. Ich kann nur sehen, dass er was redet.
Ich guck mir gerade nur die Liste an. Ich weiß aber nicht, bei welchem Punkt wir genau sind. Ich glaube, der Trauergottesdienst, oder?
Ja. Genau, und dann beim Trauergottesdienst spätestens dann ist halt oft die Frage, ich glaube, da habe ich bei dem Talk auch weitergemacht, die Frage danach, wen wollen wir überhaupt irgendwie benachrichtigen? Wer soll dabei sein? Manche machen die Trauerfeier nur so im kleinen Rahmen, im familiären Rahmen. Für viele ist es, glaube ich, auch schön, wenn nochmal ganz viele Leute kommen. Auch da, alte Leute sind da drin noch ganz gut, die haben oft so eine Liste halt von Leuten, die benachrichtigt werden sollen. Da sage ich immer, das ist, glaube ich, insgesamt auch gut. Wobei sich sowas natürlich auch so ein bisschen ändert, ne? Also in Zeiten von Social Medias und so haben wir nochmal irgendwie andere quasi Aufreihung von Kontakten, wobei ich gerade da sagen würde, ist es nochmal eine ganz interessante Frage, wen und wie wollen wir Menschen darüber benachrichtigen? Weil ich glaube, für mich persönlich wäre das ein bisschen eine Horrorvorstellung, wenn irgendjemand über meinen Facebook-Account dann irgendwie schreiben würde, Achtung, gestorben und Trauerfeier dann und da. Irgendwie diese 800 Menschen, mit denen man da befreundet ist, weiß nicht genau, ob ich die alle zu meiner Trauerfeier einladen wollen würde. Aber genau, da sich das auch mal zu überlegen. Und in dem Zug mit der Frage, wer ist eigentlich so dabei bei Trauerfeiern, ist ganz oft, kriege ich die Frage gestellt, wie ist das denn mit Kindern? Kinder und Beerdigung. Sollen die dabei sein oder nicht? Und ganz viele Erwachsene haben, glaube ich, das Gefühl, dass sie ihre Kinder schützen wollen oder schützen müssen. Und ich frage dann immer so ein bisschen, ja, aber also haben sie mal gefragt, ihre Kinder, so, wie die damit umgehen oder wie die das sehen, fragen sie sie doch, ob die dabei sein wollen. Weil ich das manchmal einen falschen Schutz finde. Die Frage ist halt davor, auch ein bisschen was schützen. Und je nachdem, wie groß sie sind, kriegen halt Kinder das sowieso ja mit. Total, dass irgendwie eine Betroffenheit halt herrscht. Und ich glaube, für viele ist das auch voll schade zu merken, hier irgendwie meine Eltern sind traurig und ich weiß aber nicht genau warum und die wollen mich jetzt da und da nicht dabei haben und so. Ich habe es schon als total schön erlebt, dass Kinder mit dabei waren und manchmal haben Eltern mit denen nochmal was gebastelt und das dann irgendwie mit ins Grab geworfen oder so und dass das für Kinder total schön ist und auch oft für alle anderen, die da sind. Also es ist so ein also nochmal ein ganz bewegender Moment für viele, wenn so ein Enkel oder eben ein kleineres Kind auch am Grab steht und da so Blüten reift oder so, weil man da manchmal, glaube ich, so dieses Gefühl hat, so ist der Kreislauf des Lebens, ne? Irgendwie. Das ist neues Leben auch in den jüngeren Generationen dann gibt. Ja, ich plädiere auf jeden Fall immer dafür zu sagen, sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber. Fragen Sie und wenn die gerne dabei sein wollen, lassen Sie dabei sein.
Ja, auf jeden Fall, weil ich denke halt eben, dass Kinder oft noch eine ganz andere Verbundenheit spüren und auch für viele, also ich sehe das gerade hier bei Jasons Kids, einfach für viele Emotionen einfach auch sehr sensibel sind und das auch sehr schade ist, wenn die das gar nicht lernen, auch einzuordnen und damit umzugehen. Und das kann ja auch wirklich eine Lücke irgendwie hinterlassen, wenn es etwas ist, was so zwangsmäßig verdrängt wird. Und ich muss auch sagen, dass es gerade für den Umgang mit Tod auch wirklich so schöne Kinderbücher auch und Bilderbücher gibt, die so total nett da irgendwie ranführen und sich irgendwie so natürlich damit auseinandersetzen, wo es irgendwie auch schön ist, drüber zu reden. Das fällt mir so gerade ein. So, mir fällt das total schwer, aber so diese Bücher finde ich total schön. Und ich glaube, mit einem Kind drüber zu reden, würde mir irgendwie auch viel leichter fallen. Das ist irgendwie wie auch total wichtig, vielleicht damit auch natürlicher groß zu werden. So.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich sag mal, meine Intention bei dem allen ist, dass ich es halt total schade finde, dass wir der Angst das Feld überlassen. So. Und ich sehr dafür plädiere, dass man über Dinge spricht, damit eben nicht man dieses Thema Tod der Angst überlässt. Und das fängt einfach früh an. Genau, wenn Kinder halt damit reingenommen werden und mit denen auch drüber gesprochen wird, das ist einfach ein ganz anderer Umgang mit dem Thema Tod, als wenn die von vornherein lernen, das ist sowas, was man wegblockt oder wir nicht dabei sein durften, weil da möglicherweise irgendwelche schlimmen Dinge passieren bei der Beerdigung oder so.
Ich glaube, eine Sache war da noch Testament. Hat jeder ein Testament? Also, oder sollte man das haben?
Jeder, der eins schreibt, hat eins.
Ja. Aber ich meine, ist das weit verbreitet?
Ich glaube, Testamente sind bei dem ganzen Thema noch am weitesten verbreitet, würde ich fast sagen. Also die meisten Leute haben irgendwann das Gefühl, sie machen ein Testament, aber die wenigsten davon besprechen das jetzt größer als nur mit ihrem Lebenspartner. So. Aber Testament haben, glaube ich, schon die meisten Leute gemacht, wobei auch viele, glaube ich, sehr spät, aber ich glaube, das ist noch auf jeden Fall häufiger.
Was passiert denn, wenn man keins hat?
Dann wird es einfach pflichtmäßig quasi aufgeteilt, das Erbe. Da gibt es in Deutschland Gesetze für. Okay. Das Testament ist vor allen Dingen dann auch gut, wenn man irgendwie bestimmte Sachen, bestimmte Menschen oder wenn man was spenden möchte. Dafür machen viele auch ein Testament, dass sie sagen, der und der Teil geht an einen bestimmten Zweck. Ansonsten, genau, gibt es so Pflicht, Aufteilung, Pflichterbe quasi an die Kinder oder den Partner. Ja. Ja. Ja, es geht auch alles ohne. Also es geht auch alles ohne, dass man drüber spricht oder was macht.
In Deutschland gibt es für alles Gesetze.
Ja.
Das ist ja. Selbst der Tod organisiert. Wahnsinn. Der nächste Punkt, das ist etwas, da habe ich ein paar Nachfragen. Und zwar ist das, da geht es um Trauer und die Zeit danach.
Mhm. Das war dann der letzte, ne? Das ist schon mal Schritt 9 jetzt angelangt.
Genau. Wir haben quasi den Katalog abgefrühstückt. Aber jetzt mal ein paar Fragen, die mir dazu gekommen sind. Also einmal Trauer, klar. Da gibt es verschiedene Phasen und da hast du sicherlich auch noch was zu sagen. Für mich aber eine Sache, also die Trauer. Wie stark erlebst du das? Hat das was damit zu tun, dass die Leute auch ein gewisses Weltbild vielleicht haben? Also trauern Leute, die gläubig sind, anders als Leute, die nicht gläubig sind?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, letzten Endes würde ich sagen, nein.
Ha, ich wusste es.
Ja, das gefällt dir, ne?
Weil Trauer ist ja der Schmerz über den Verlust, quasi den spürbaren Verlust eines Menschen im eigenen Leben. Und den merkt man, ob gläubig oder nicht gläubig. Genau, spürt man den. Von daher glaube ich, ist die Trauer da sehr, sehr ehrlich. Und auch, dass das ist, wie man damit letzten Endes umgeht. Wobei man eben schon, ja, natürlich schon das ganz unterschiedlich ist, ob halt Leute sagen, naja, das ist jetzt vorbei oder selber von sich aus schon kurz nach dem Tod sagen können, ich weiß, der Person geht's gut, jetzt wo sie ist. So. Aber wie man Trauer erlebt, dann glaube ich, ist trotzdem sehr ähnlich. Weil es ein wahnsinniger Verlust ist, einen Menschen im eigenen Leben zu verlieren. Also Trauer gibt es ja auch ohne dass jemand stirbt. Also ich habe auch schon über Freundschaften getrauert. Oder jede Trennung ist ein Trauerprozess. So. Ja.
Ich glaube aber, dass auf der anderen Seite der Glaube auch hinderlich sein kann. Und zwar dann, wenn Leute anfangen, den Trauernden Dinge mit auf den Weg zu geben, die platt oder wenig hilfreich sind. Was kannst du dazu, was sind da denn dazu?
Das würde ich nicht auf den Glauben schieben, da würde ich nicht unbedingt sagen, der Glauben ist innerlich, sondern bei all diesen Prozessen ist es halt schon so eine gewisse Feinfühligkeit gefragt. Und zwar, ja, auch da würde ich fast sagen, merkt man Leuten an, ob sie halt ein bisschen natürlicher über den Tod sprechen oder halt nicht. Also ich glaube, so Attitüden sind oft auch einfach eine Hilflosigkeit. Also eine Hilflosigkeit darüber, was sage ich zu einer Person, die gerade durch eine Trauerphase geht. So. Da sind ganz viele Leute unglaublich unsicher beziehungsweise komplett überfordert. Mit die Frage danach, was kann ich zu so einer Person sagen, was kann ich machen. Und ich glaube, aus solchen Situationen heraus kommen dann manchmal auch platte, fromme Attitüden von wegen, dem geht es jetzt schon besser als hier oder so. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, dass diese ganz simplen Bilder für viele auch total tragend sind. Also wo man jetzt, wo wir hier vielleicht bei einem Bier sagen würden, oh, das ist ja irgendwie eine platte christliche Wahrheit. Das kann einen durch so einen Prozess des Abschiedsnehmens total durchtragen auch. Also da ich erlebe ganz viele Leute, für die zum Beispiel dieser Satz, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand, den ich jetzt persönlich bisher in meinem Leben immer so geht so fand, gebe ich zu. Das ist für viele ein unfassbarer Trost in den Momenten. Ja.
Ja, ich finde das auch total wichtig. Also wir dekonstruieren ja sehr viel und sind bei vielen Denkweisen total kritisch. Aber gerade bei dem Bereich finde ich das richtig schwierig oder möchte ich dazu auch einfach nichts sagen. So, ne? Wir haben eine Freundin, die hat in ihrem Leben schon Fehlgeburten gehabt. Und wenn sie dann sagt, im Himmel sehe ich meine Kinder wieder oder so, ne, dann könnte man natürlich da dran gehen und das dekonstruieren und halt eben weiterdenken, was, also, ne, ob dieser Satz Sinn macht oder nicht. Aber das finde ich halt eben an der Stelle auch total gefährlich. Und ich glaube, alles, was halt eben Trost und Hoffnung gibt in dem Moment, muss man einfach auch stehen lassen und halt eben auch da auch Heilung irgendwie den Raum geben, auch wenn es halt eben manchmal nur so Ersatzideen sind, die einen da gerade weiterbringen, die mit Abstand vielleicht nicht immer so viel Sinn machen. Und ich finde da viele symbolische Sprache einfach auch total hilfreich und gut und anwendbar. So. Weil wir ja immer so Nerds sind und übertheologisieren. Und ich finde das an manchen Stellen nicht immer hilfreich. Wollte ich da mal sagen.
Ja, wobei es auch letzten Endes halt auch was ist, wo auch wir Theologen wissen nicht im Detail, wie das Leben nach dem Tod ist und wie der Himmel ist. Und wo ich da auch ja, immer mutig sagen würde, ja, vielleicht ist das so. Oder das ist meine Hoffnung, dass wir uns da irgendwie alle wiedersehen.
Ja, ich meine, es ist ja auch in der Bibel recht unterschiedlich beantwortet. Ne? Also gerade, also weite Teile im Alten Testament hat man eben geglaubt, sinngemäß, nach dem Tod ist es eben mehr oder weniger aus. Da bist du im Sheol, das ist ein Totenreich und da passiert eben im Grunde nichts mehr. So, und später haben sich dann andere Bilder noch entwickelt. Also von daher, ich frage mich auch, ist da nicht auch ein Ansatz, drüber nachzudenken, Tod und Vergänglichkeit, oder ich sag mal, biblisch wäre wahrscheinlich dann Hebräerbrief so die Angst des Todes oder Angst vor dem Tod, dass man da stärker drüber nachdenken müsste, als über, also dass man dann eben bestimmte Vorstellungen von Himmel und so weiter schon so weit ausdeutet, dass man so konkret wird, dass man eben nicht mehr auf der Bilderebene stehen bleibt. Ich glaube, ich habe keine schlaue Frage jetzt gestellt.
Wie meinst du das?
Für mich wäre die Frage, also was hilft jetzt eigentlich, wenn man aus christlicher Sicht mehr hingeht und die so diese Zukunftsvorstellung oder Jenseitsvorstellung besonders betont und besonders stark in Worte fasst und da sehr konkret wird? Hilft das oder hilft es, wenn man eher theologisch über Themen wie Vergänglichkeit und Angst vor dem Tod redet und sich darüber Gedanken macht?
Also ich würde sagen, das kommt sehr auf die Situation drauf an. Also wir drei jetzt hier könnten uns über beides ganz gut unterhalten, aber wir kamen ja quasi von dem her, Menschen, die in einem Trauerprozess stecken, dass da manchmal auch irgendwie ja, so christliche Ratschläge irgendwie ein bisschen platt wirken können oder fehl am Platz. Und ich glaube, ja, jemand, der in einem Trauerprozess steckt, glaube ich, ist ganz schlecht, mit dem jetzt dann Diskussionen über die Angst vor dem zu sprechen, weil das so ein Gefühl hinterlässt, du nimmst mich überhaupt nicht, also sozusagen man nimmt diese Trauer nicht ernst, sondern ich muss mich jetzt noch irgendwie dafür rechtfertigen, dass ich nicht genau Verlustangst habe oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, in solchen Prozessen ist, ob christlich oder nicht, halt am wichtigsten den Menschen das Gefühl zu geben, ich bin da für dich und ich interessiere mich für das, was du gerade durchmachst und auch dann tatsächlich mal auch manchmal eher auch pragmatische Fragen zu stellen. Also, ne, wie ist das für dich gerade zu überlegen, wie die Beerdigung ist? Also ganz viele Angehörige werden das ja auch außerhalb des Gesprächs mit mir ja auch nicht mehr los. Das fragt ja niemand. Wie war das für dich, dieses, das alles entscheiden zu müssen? Wie kommst du damit zurecht? Die Frage, was hilft dir gerade? Also, weil das in Trauerprozessen ja so unterschiedlich ist, eher halt auch zu fragen, was ist das für dich und was stellst du dir vor, wie es ist und was hilft dir? So.
Ja, auf jeden Fall. Ich meinte jetzt auch nicht, dass man da mit den Trauernden dann darüber spricht, hast du Angst vor dem Tod? Wenn dann wahrscheinlich sowieso mehr die Richtung, dass man fragt, was macht das gerade mit dir oder wie geht's dir oder wie auch immer. Aber ich nehme das schon wahr, dass das wäre ein anderes Gespräch, das ist klar. Aber eben die Frage, du hast das vorhin ungefähr vor einer Dreiviertelstunde hast du darüber gesprochen, dass der Tod sehr, sehr stark aus dem Leben verdrängt wird. Mhm. Dass es überhaupt gar keinen Platz findet. Und ich glaube, das ist ja auch in der ganzen Gesellschaft so. Also die meisten, würde ich jetzt mal tippen, sterben heute im Krankenhaus. Und die allermeisten Menschen werden bis ins hohe Erwachsenenalter wahrscheinlich durchkommen können, ohne einen Leichnam überhaupt mal gesehen zu haben. So eine Sache, die bis vor 100 Jahren völlig untypisch war, weil da der Tod viel, viel näher dran war. Ne? Ja. Das ist ja auch, ich sag mal, wenn ich heute meinen Burrito mir kaufe, da ist eben Fleisch drin, aber das ist ein Endprodukt. Der Tötungsvorgang ist ja da völlig ausgeklammert. Wenn ich heute Nahrung zu mir nehme, hat das nichts mehr mit Töten zu tun. Das ist früher auch anders gewesen. Da hat man einfach einen ganz anderen Bezug dazu gehabt. So, und das meine ich eben, dass man könnte auch anders sagen, so den Tod wieder als etwas Normales ins Gespräch bringen, das wäre für mich ein Ansatz.
Genau, das ist ja eigentlich alles, was ich sagen will, nur in Langform. Dass man einfach über das, was den Tod betrifft und auch das Sterben wieder normal spricht. Genau, und ich würde andersrum sagen, die Frage darüber zu sprechen, warum haben wir eigentlich so sehr Angst davor, ist tatsächlich nochmal eine andere Frage. Den Weg hätten wir auch gehen können. Habe ich, glaube ich, auch circa vor 50 Minuten ja tatsächlich Safira gefragt, warum fällt dir das so schwer, darüber zu sprechen? Ne? Also das ist ja letzten Endes genau die Frage. Also woher kommt die Angst oder die Unsicherheit? Womit hat sie zu tun? Und es ist ja tatsächlich auch was ganz Natürliches, davor auch Angst zu haben. Also ich weiß auch nicht. Also auch.
Ich muss ja sagen, ich habe ja wenig Angst, selber zu sterben, weil das kann mir ja egal sein. Aber wenn Leute um mich rumsterben, ist das ziemlich blöd, ja, weil dann bin ich ja damit betroffen. So, ne? Also wenn ich ja tot bin, zack. Aber so, ne? Immer ist ja immer schwierig, Verlust einfach, ne? In der näheren Umgebung zu haben, ne? Und sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wo Jason so ein bisschen auch drauf hinaus wollte, ist einfach, wie man theologisch solche Dinge kommuniziert. Ich glaube, man hat halt die Spannung zwischen die Angst vom Tod nehmen, vielleicht durch Inspiration oder Hoffnung auf was anderes nach dem Tod, zu im Hier und Jetzt bleiben und das Leben wertschätzen. Weil also so, wo wir zum Beispiel herkommen, das muss ich mal eben beenden, wie gut, dass wir nur ein Mikro haben, so dieses, wo der Diesseitsbezug einfach total verloren geht, weil man nur daran denkt, okay, hier ist alles scheiße, aber Hauptsache wir kommen im Himmel und da ist alles gut. Das ist ja auch kein Ansatz so, ne? Und deswegen glaube ich, ist es halt immer, wie kann man dieses Leben wertschätzen und trotzdem mit der Natürlichkeit des Todes umgehen.
Ja.
Jetzt darfst du was sagen.
Ja, ich denke auch, dass es Sinn macht, theologisch darüber nachzudenken, was bedeutet das eben, Endlichkeit zu umarmen. Also kann ein Leben auch gut sein, wenn es endlich ist. Ja. Das, was ich theologisch oft auch höre, ist so ein bisschen so eine Diesseitsverweigerung, könnte man sagen. Ja, wenn dann so gesagt wird, ja, wir sind ja sowieso nur auf der Durchreise. So, und dieses Leben ist der Warteraum für das Eigentliche, was dann noch kommt. Und das, finde ich, macht es oder hilft meiner Ansicht nach nicht so wahnsinnig viel, mit dem Tod in einer gesunden Weise umzugehen. Die säkulare Variante wäre wahrscheinlich, dass man es auf eine andere Weise rausschiebt, dass man eben sagt, man, was weiß ich, man versucht sein Lebenswerk zu bauen oder sich einen Namen zu machen und dann Dinge zu produzieren, die einen überdauern oder sowas.
Und die evolutionäre wäre, viele Babys machen.
Ja, keine Ahnung, aber meine Frage wäre im Prinzip, wie gehst du damit um? Wie denkst du da über Leben vor dem Tod und was erzählst du deinen Leuten in deiner Gemeinde?
Was erzählst du deinen Leuten? Also ich glaube, ich habe mit nicht so vielen Menschen zu tun, die jetzt tatsächlich sagen würden, naja, wir sind hier ja nur auf der Durchreise und es ist eh alles quasi hier nicht so cool und dann kommt der Himmel. Ja, ich bin Landeskirche-Pfarrerin, also eher volkskirchlich hier geprägt. Das würden nicht so viele Leute so sagen, vor allen Dingen, weil ich da immer, also neben dem, dass meine Hoffnung ist, dass dieses Leben hier nicht alles ist, ist es ja tatsächlich, entspricht das nicht meiner Erfahrung. Also ich erfahre ja erstmal nur das Leben hier und finde das auch in den meisten Fällen noch ziemlich cool, dieses Leben hier, ne? Und ich erfahre es, dass es schmerzhaft ist, wenn jemand wenn jemand stirbt. Daher ist es ja auch schwierig, das irgendwie so übereinzubringen. Und gleichzeitig predige ich in ein paar Tagen mal wieder darüber, dass ich der ganz festen Überzeugung bin, dass der Tod nicht die letzte Macht über uns hat. Dass das nicht das Ende ist.
Sondern die Liebe. Liebe.
Sondern die Liebe. Genau. Und ja, für mich zum Beispiel ein Vers, der mir auch beim Thema Tod und Sterben viel gibt, ist tatsächlich der Vers aus dem Römerbrief, dass nichts und niemand, weder Leben noch Tod, uns von Gott trennen kann. Ne? Weder hohes noch tiefes. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen, aber nicht der Tod. Obwohl das für uns ja oft erstmal die Erfahrung ist, das Leben ist irgendwie vorbei, wenn jemand gestorben ist. Und und das ist für mich schon immer ein starkes Bild, zu sagen, Gottes Liebe überwindet den Tod. Und das würde ich mir dann auch für das restliche Leben und nicht nur für den Tod wünschen, dass wir halt genau in dem Bewusstsein leben, dass der Tod nicht die letzte Macht über unser Leben hat. So. Und ich glaube, dann kann ich mit beidem entspannter umgehen. Mit dem, genau, sowohl mit dem Gedanken, okay, was ist das für mein Leben, dass ich hier jetzt gerade noch lebe, und auch für die Gedanken, was ist mit denen, die schon gestorben sind. So. Ja.
Schön.
Ja, nice.
Ist immer gut, wenn du das Gleiche sagst wie ich nochmal auf Englisch. Das ist so international.
Hashtag normalsterblich.
Ja. Normalsterblich. Ja, also das war auf jeden Fall sehr interessant. Für mich auch viele neue, ganz praktische Fakten, wo ich nie drüber nachgedacht habe. Jetzt habe ich ganz großes Bedürfnis, meine Großeltern anzurufen. Ganz viel mit ihnen zu reden.
Auf den TED-Talk haben auch viele gesagt, irgendwie, die würden jetzt gerne genau mit ihren Eltern oder Großeltern mal darüber sprechen. Ich habe so gedacht, genau das war alles, was ich wollte. nutzt jetzt das nächste Familientreffen einfach mal, um mit eurer Familie mal darüber zu sprechen. Hey, wie wollt ihr denn eigentlich beerdigt werden? Oder ja, wo? Das muss meine Eltern tatsächlich, ich werde das über die Ostertage machen, dass ich dringend mal meine Eltern fragen wollte, an welchem Ort sie eigentlich gerne bestattet werden wollen.
Ich glaube, meine Großeltern haben tatsächlich sogar schon ein Grab klar gemacht.
Aber kann das nicht auch total beleidigend rüberkommen, so nach dem Motto? Ne?
Ich bin charmant und die Lieblingsenkelin, ja?
Das kommt aber an, wie man es anspricht. Und das sage ich ja immer so ein bisschen, es ist eigentlich der beste Zeitpunkt, über den Tod zu sprechen, wenn er noch nicht so nah dran ist. dann ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt beleidigend, sondern dann vielleicht tatsächlich einfach dieses, ja, ich mache mir Gedanken darüber und würde das gerne von euch wissen und mit euch teilen, was ihr denkt und wie das ist. So.
Wäre das für dich okay, wenn wir den Talk in die Shownotes packen? Das, was du gesagt hast? Also quasi so, anheften, ja, in die Beschreibung da. Cool.
Ja, machen.
Dann kriegen das nämlich noch mehr Leute zu lesen. Sehr schick. Ja, ich überlege gerade noch. Also ich glaube, meine Fragen sind durch soweit.
Ich sag jetzt mal Prozesstheologie, nur damit wir es in diesem Talk mal gesagt haben, weil im letzten haben wir es nicht gesagt. Aber ihr wisst ja, was wir meinen. Wenn nicht, das Ziel von Jason ist es, dieses Wort in jedem Podcast einmal drin zu haben. Da wir jetzt schon einen Strike haben, wollen wir es nicht übertreiben. Gesagt, getan, fertig.
Ja, ja.
Und ich würde gerne wissen, Safira, würde es dir jetzt leichter fallen, auch mit deinen freiwilligen Dienstlern über den Tod zu sprechen? Bist du inspiriert worden, das doch da auch vielleicht mal zu machen?
Ja. Ja, also es hat mir auf jeden Fall total geholfen, das Ganze nochmal ein bisschen pragmatischer oder also ein bisschen nüchterner anzugehen und nicht so im Vorfeld über zu emotionalisieren, falls das ein richtiger Satz ist und man weiß, was ich meine. Das auf jeden Fall. Was für mich halt noch ein wichtiges weiteres Thema wäre, für mich ist Professionalität ein total wichtiges Thema, auch als Sozialarbeiterin. Und die arbeiten halt alle im sozialen Bereich und dann geht es halt eben auch um Trauer. Und ich weiß nicht, ob es so einen Begriff gibt wie professionelle Trauer, aber das wäre etwas, woran ich halt, wo ich mir schon früh viel Gedanken drüber gemacht habe, wenn ich das Thema machen wollen würde, würde ich ganz gerne den Anspruch haben, denen zu helfen, kleine Rituale zu haben, die denen helfen, halt eben Trauer Raum zu geben, ohne halt eben zu sehr drin zu versinken.
So. Ja.
Das, also so allgemein über Tod reden und über das, was wir jetzt geredet haben, fand ich total inspirierend. Ein neues, wichtiges, anderes Thema wäre dann tatsächlich halt Umgang mit Trauer und wie kann ich mich professionell davon distanzieren, weil man muss nicht jedes Mal, wenn im Krankenhaus, also dann kann man den Job halt irgendwie auch nicht machen. So.
Ja.
Aber auf jeden Fall für mich sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Dankeschön.
Gerne, gerne.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Wirklich Sachen, wo ich definitiv noch nie drüber nachgedacht habe. Aber das ist sehr gut. Vielen Dank.
Es war schön, hier zu sein mit euch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, hoffentlich demnächst nochmal in Heidelberg oder Frankfurt oder sonst wo.
Ja.
Leipzig ist das nächste Mal, hörte ich.
Emergent-Treffen.
Richtig.
Genau. Vielleicht im September. Kann man da auch gut feiern? Wahrscheinlich.
Klar, Leipzig. Echt nicht? Superstadt.
Ja?
Superstadt, ja.
Also im Vergleich mit Heidelberg?
Ja, viel größer. Also,
größer, besser, toller.
Ja, würde ich schon sagen.
Und die Leute sprechen lustiger. Ja.
Der Biss musste scheinbar noch sein, ja.
Kann man da irgendwas mit Bin-Rassismus oder sowas sagen? Nein, also ich würde gerne kommen. Ich fände das cool.
Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber genau. Man findet das ja online. Genau, cool. So, dann sage ich mal vielen Dank und liebe HörerInnen, wir hören uns demnächst.
Adieu, es war mir eine große Freude. Tschüss.
Tschüss.